Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Flyer stand drauf, Luther Reloaded und Thesen, wie müssten sie heute lauten und so. Ich habe das ein bisschen umbenannt, weil ich merkte, ich mag mir nicht anmaßen zu sagen, wie nun Luthers Thesen für uns heute lauten müssten. Sie dürfen alle nachher noch aktiv werden dazu und selber was dazu sagen. Ich vermute, dass in diesem Reformationsjahr Sie alle schon viel dazu gehört haben. Zu Luther, zur Reformation insgesamt. Und dann habe ich überlegt, aber was hat das denn mit uns zu tun? Was haben diese 95 Thesen an der Wittenberger Schlosskirchentür oder die vier Soli, die Michael eben schon erwähnt hat, mit unserem Glauben und unserem Gemeindeleben eigentlich zu tun? Die vier Soli werden alle gleich, ohne dass ich sie besonders benenne, manche zumindest, in dieser Vortragszeit, in dieser Predigtzeit vorkommen. Gnade, Christus, Schrift und Glaube. Und vielleicht nehmen Sie da dann jeweils auch den Faden auf. Aber mir war das wichtig, dass wir nicht einfach in diese allgemeine Reformationsfeierei einstimmen, sondern dass wir gucken, was das für uns persönlich und für unsere Gemeinden bedeuten könnte. Bei Reformation denken viele, glaube ich, erstmal an das Äußere, an die Kirche, die dadurch, manche sagen, gespalten wurde, die sich dadurch erneuert hat. Die Katholiken sagen, auch sie haben sich erneuert. Da gab es dann ja auch ein Konzil, was die katholische Kirche entsprechend verändert hat. Bei Reformation denkt man an die äußere Gestalt, an das Sichtbare zuerst. Aber dahinter ist ja noch was Unsichtbares, was Inneres, das diesem sichtbaren Äußeren vorausgeht. Und das werden wir uns beides angucken. Das eine ein bisschen kürzer, das Äußere, und das Innere ein bisschen länger. Und dazwischen werden Sie Gelegenheit zum Gespräch und zur persönlichen Reflexion haben. Die beiden zentralen Inhalte habe ich entsprechend dann auch überschrieben, die äußere Reformation und die innere Reformation. Wobei das keine Begriffe sind, die irgendwie schon geprägt wären. Ich hoffe, dass ich damit nichts Falsches aufnehme oder sowas. Ich habe einfach überlegt, was trifft das ganz gut. Und es wird, hoffe ich, deutlich werden, dass beides ganz eng zusammenhängt und dass es das eine nicht ohne das andere geben kann. Also fangen wir an mit der äußeren Reformation. 1517 war der Thesenanschlag an der Schlosskirchentür zu Wittenberg. Darüber wird gestritten, ob das nun wirklich historisch so war oder auch nicht. Können Sie in einschlägigen Büchern und so nachlesen. Dafür haben wir heute Morgen leider keine Zeit. Aber diesen Thesenanschlag ist etwas vorausgegangen. Darauf gucken wir im zweiten Teil. Und offensichtlich ist mit diesem Thesenanschlag wurde das offensichtlich, dass Martin Luther den Zustand der Kirche, wie sie war, zu dem Zeitpunkt nicht mehr ertragen konnte. Aber warum nun eigentlich? Martin Luther war Prediger der Wittenberger Stadtkirche und damit war er zuständig sozusagen für das Seelenheil seiner Gemeindemitglieder. Aber in seiner Wahrnehmung litt die Lebendigkeit und damit das Seelenheil auch, die Lebendigkeit ihres Glaubens an der zunehmenden Praxis des Ablasshandels. Anstatt zu ihm in die Beichte zu kommen, reisten die Leute nach Jüterbog oder nach Zerbst, wo sie dann Ablassbriefe kauften. Und damit haben sie für sein Empfinden die Gestaltung des lebendigen Glaubenslebens verhindert. Ablass, haben Sie auch wahrscheinlich schon alle gehört, man konnte für einen gewissen Betrag sich freikaufen, sozusagen, vom Fegefeuer. Man konnte die Zeit, die man Strafe für das, was man getan hatte, absitzen musste, konnte man verkürzen. Wer mehr hatte, konnte also sich schneller in den Himmel kaufen. Also diejenigen, die mehr besaßen, konnten sich wirklich einkaufen und konnten auch ihre Verstorbenen noch freikaufen. Daher kommt dieser Satz, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Beichte war für Luther aber so wichtig, weil sich in der Beichte zeigt, dass der Mensch sich sein Leben lang der Gnade Gottes anvertraut. Das war Luthers Kernüberzeugung, dass es eben nicht die eigenen Werke sind, dass der Mensch kein Verdienst, keine Leistung vorweisen kann, sondern dass er eben gerade mit seiner Schwäche und mit seinem Versagen kommt und bei Gott angenommen wird und angesehen ist. Der Ablasshandel hat genau das auf den Kopf gestellt. Und darum kann Luther das irgendwann nicht mehr mit ansehen und verfasst seine 95 Thesen, die sich im Kern alle damit auseinandersetzen. Wer darf eigentlich vergeben? Darf man eigentlich als Kirche diese Vergebung verkaufen? Was soll eigentlich dieser Mist mit dem Ablass? Also nochmal, die Thesen drücken Luthers Kampf um das aus, was er für elementar wichtig für einen lebendigen Glauben hält. Dass der einzelne Mensch sich täglich der Gnade Gottes anvertraut. Dass er nichts leisten muss. Dass er kommen darf, so wie er ist. Genau das, glaube ich, prägt bis heute zutiefst unsere Theologie und unsere Gemeinden. Hoffe ich zumindest. Das ist typisch evangelisch. Für Luther stand eigentlich das Thema Kirche, Gemeinde gar nicht im Mittelpunkt seines Interesses. Umso überraschender war es für ihn vielleicht dann auch erstmal, dass er die ganze Kirche, die ganze Landschaft auf den Kopf gestellt hat. Ihm ging es wirklich um das Seelenheil, um das Glaubensleben des Einzelnen, um die Rechtfertigung. Die Kirche steht nicht im Mittelpunkt, aber es geht auch nicht ohne sie. Gerade weil Luthers großes Thema die Rechtfertigung war, also die Zuwendung des Heils durch das Evangelium von Jesus Christus allein im Glauben, deswegen kommt die Kirche in den Blick, weil es für Luther diese Rechtfertigung, dieses Heil und auch den Glauben nicht ohne die christliche Gemeinschaft geben kann. Das geht für ihn nicht getrennt. Nur in der Kirche, wobei Luther, kommen wir gleich noch drauf, Kirche gar nicht sagt, nur in der Gemeinschaft der Christen kann der Mensch überhaupt das Evangelium von Jesus Christus hören. Und wenn er sich dem anvertraut, wird er automatisch ein Glied dieser Gemeinschaft, der Kirche. Und von daher fragt Luther, was das richtige Verständnis der Rechtfertigung für die Gestalt und für das Leben der Kirche dann bedeutet. Durch Luthers Schriften zieht sich eine Aussage über die Kirche durch, nämlich, dass sie die Gemeinschaft derer ist, die das Wort Gottes hören und die dem Evangelium glauben. Das ist der Kern. Das Wort Gottes hören und dem Evangelium glauben. Dieser Glaube an das Evangelium, den Gott alleine schenkt, der ist es, der den Einzelnen rettet, der ihn gerecht macht, der ihm das Heil zueignet. Sola fide. Eben nicht der Glaube der Kirche, nicht ein Ablass, den man kauft, nicht die Tradition, in die man hineingenommen wird, sondern der Glaube. Und genauso ist es dieser Glaube an Jesus Christus, der die Gemeinde konstituiert. Luther vermeidet interessanterweise das Wort Kirche, das findet er schwer verständlich und wenig sachgemäß und spricht selber lieber von Gemeinde, also ohne D. Ekklesia, das griechische Wort, hat er durchweg mit Gemeinde untersetzt. Das meint nicht immer die Ortsgemeinde, sondern vielfach die Christenheit als Gesamtes. Als Gemeinde ist Kirche für Luther aber erklärterweise eine Gemeinschaft von Personen, keine Institution. Sie ist an keinen Ort und an kein einzelnes Kirchtum gebunden, sondern sie lebt, das habe ich auch als Zitat ganz lustig, in aller Welt, wie in Wittenberg, so auch unter Babst, Türken, Persen, Tattern und allenthalben. Kirche, Gemeinde ist die Gemeinschaft der an Christus Glaubenden. Das ist Luthers Überzeugung und das finde ich total spannend, wie nah wir ihm darin sind, wie lutherisch wir an der Stelle sind. Und so würde ich parallel zu dem Satz, allein der Glaube, nicht die Leistung, macht den Menschen vor Gott gerecht, auch sagen, allein der Glaube und nicht unser Gemeindeprogramm ist es, was uns als Gemeinden Gott recht macht. Und alles, was in unseren Gemeinden blüht und Früchte trägt, das tut es, weil der lebendige Gott selbst es mit Leben füllt. Ich würde Sie gerne mal kurz mit reinnehmen. Sie dürfen das gerne reinrufen als Antworten. Woran denken Sie, wenn Sie an lebendige Gemeinde denken? Kinder. Gemeinschaft. Essen. Hauskreise. gegenseitigen Respekt, Liebe,
Freundschaft,
Treue,
Diakonie,
füreinander beten. Super, ich glaube, da käme jetzt noch viel mehr, da ist ganz viel lebendig und das ist super. Gemeinschaft zwischen den Generationen wäre mir auch noch eingefallen, Musik, das ist alles gut und das ist alles wichtig. Aber ich stelle die These auf, Gemeinde ist dann lebendig, wenn Christus in ihr lebt. Das geht all dem, was wir sagen, was wir dann an Lebendigkeitsäußerungen sehen, voraus. Und zwar lebt er in ihr durch seinen Heiligen Geist. Und darum werden da, wo er lebt, seine Früchte wachsen. Nach Galater 5, 22 sind das Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Ich finde das total spannend. Wenn das doch die Früchte des Lebens sind, die Früchte, die der lebendige Gott durch seinen Geist in uns und auch in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde wachsen lässt, dann findet sich vielleicht manches Merkmal einer lebendigen Gemeinde an ganz unerwarteten Stellen. Dann ist Lebendigkeit vielleicht auch gerade da, wo meine Geduld wächst, weil sie trainiert wird. Oder wo Selbstbeherrschung nötig wird. Oder wo Menschen, die es schwer miteinander haben, den Frieden lernen. Ich musste an eine Gemeinde denken, in der ich mal zum Gastpredigen war. Die wirkte so, als ob sie eigentlich um ihr Überleben kämpft. Es waren nur noch ganz wenige Leute da. Und es waren vor allem alte Leute da. Aber dann haben die eine Gebetsgemeinschaft gehalten. Und das war so lebendig, dass ich gestaunt habe. Und ich dachte, was für eine Treue lebt hier. Manchmal ist Lebendigkeit auch da, wo wir sie gar nicht sehen. Jetzt haben Sie ein bisschen Zeit zum Gespräch. Auf den Tischen liegen Umschläge mit Fragen. Und wir haben eine Viertelstunde, um uns darüber auszutauschen. Viel Spaß! Ich hoffe, dass ihr alle mit den Fragen ein bisschen ins Gespräch gekommen seid, dass vielleicht mancher sich selber ein bisschen klären konnte darüber und auch miteinander Gespräche entstanden sind. Die Fragen bleiben ja. Wer möchte, kann darüber beim Mittagessen gerne noch weiterreden. Wir gehen einen Schritt weiter nach innen sozusagen. Über diese innere Reformation könnte man mehrbändige Bücher schreiben. Man könnte sich sein ganzes Leben lang damit beschäftigen, habe ich gedacht. Habe mich sehr schwer getan. Worauf fokussieren wir uns denn jetzt heute Morgen? Ich glaube, letztendlich beschäftigen wir uns alle unser Leben lang damit, weil das ja ein zentraler Inhalt unseres Glaubens ist, dass wir von Gott verwandelt werden, dass wir reformiert werden hin zu seinem Ebenbild. Eine Grundvoraussetzung dafür ist unser Selbstbild. Wer bin ich eigentlich? Und welche Rolle spielt Gott in meinem Leben? Die Formel, auf die Luther das in einem seiner bekanntesten Sätze brachte, lautet Simul Justus et Peccator. Auf Deutsch, Gerechter und Sünder zugleich. Simul, das kennen wir von dem Wort Simultanübersetzung, gleichzeitig. Und hier geht's um zwei Zustände gleichzeitig, die miteinander eigentlich nicht vereinbar sind. Wo soll es denn sowas geben? Einen gerechten Sünder. Aber was erstmal unvereinbar klingt, beschreibt dann doch einzigartig treffend, was jedem wahrscheinlich von uns bekannt ist. Ein gerechter Sünder hier. Ich weiß von Herzen wirklich, dass Gott mich gerecht gemacht hat. Und trotzdem erlebe ich immer wieder, dass ich nicht so lebe. Dieses ein gerechter Sünder, Das beschreibt die geradezu verzweifelte Zerrissenheit, in der sich viele Christen immer wieder erleben. Für manche ist das kein Problem, aber viele andere haben wirklich daran immer wieder einen Grund zum Verzweifeln und auch zum Zweifeln. Dieser Satz ist in der lateinischen Formulierung wahrscheinlich nur Theologen bekannt. Aber was Luther da beschreibt, ich bin überzeugt, das kennen wir alle. Martin Luther hat das im Wintersemester 1515-1516 entdeckt. Da hat er eine Vorlesung über den Römerbrief gehalten. 1515-1516, mal kurz in Verbindung bringen zu unserem Jubiläum jetzt dieses Jahr. 1517 war der Thesenanschlag. Wir gehen also einen Schritt davor zurück, nach innen, zu dem, was bei Luther passiert ist, was dem vorausgegangen ist, was dann nach außen gedrungen ist und tatsächlich diese äußere Reformation in Gang gesetzt hat. In ihm ist etwas passiert, als er den Römerbrief studiert hat, um ihn dann als Professor zu referieren. Und genau in dieser Beschäftigung, beim Studium des Römerbriefs, an der Schrift selbst, ist ihm diese Einsicht gekommen. Und von da an bis zu seinem Lebensende hat ihn und seine Theologie dieses Denken durchgehend geprägt und begleitet. Da gibt's allerdings eine spannende und sehr schöne Akzentverschiebung im Februar 1518. Das nennt man so den zweiten Schub des reformatorischen Durchbruchs in seinen Schriften. Man kann in Luthers Theologie, in Luthers Schriften an vielen Stellen wunderbar beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Dieses Simul Justus et Peccator wird bei Luther im Laufe der Jahre zunehmend ein tröstlicher Zuspruch. Und ich hoffe, dass das für uns hier heute Vormittag auch zu dem wird, als was er das zunehmend verstanden hat, zu einem tröstlichen Zuspruch. Luther selbst ist zwar beim Studium des Römerbriefs an der Schrift direkt ganz nah drauf gekommen, aber eigentlich ist das weniger eine exegetische, also eine bibelauslegende Aussage und vielmehr eine anthropologische, eine Beschreibung des Menschen. Eine sehr realistische und darum finde ich sehr menschenfreundliche. Auch wenn das manchen auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen abstößt, Sünder genannt zu werden, es ist das, wie wir uns vorfinden, wenn wir uns ehrlich anschauen. Es ist ja erstmal nicht schön, sich mit der Sünde zu beschäftigen, ganz klar. Aber wir müssen das, um diese großartige, umformende, also reformierende Erkenntnis Luthers wirklich in der Tiefe verstehen und nachvollziehen zu können. Und dafür möchte ich mit Ihnen eine Geschichte angucken, weil Jesus selber das so macht, wenn er möchte, dass wir eine wirklich theologische Einsicht in der Tiefe begreifen. Lukas 18. Einige der Leute waren nämlich überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen leben und hatten für die anderen nur Verachtung übrig. Ihnen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Oh, ist das klein. Naja, ich lese einfach deutlich. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach: Gott, vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben. Im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Die meisten von Ihnen kennen die Geschichte wahrscheinlich. Und die Sache ist ja, je vertrauter uns eine Erzählung ist, desto weniger nehmen wir das Provozierende daran wahr. Für Jesu Zuhörer muss das extrem irritierend gewesen sein, dass Jesus hier einen Pharisäer so geradezu karikiert und einen Zöllner zum Positivbild erhebt. Bei uns ist ja Pharisäer fast schon zum Inbegriff für Heuchler geworden. Wenn man sich einen Pharisäer bestellt, kriegt man einen Kaffee. Also es sieht aus wie Kaffee und ist aber ganz viel Alkohol drin. Man sieht nichts von dem, was da wirklich drin ist. Also Heuchlerei. Aber damit tun wir diesen wirklich innig frommen Juden Unrecht. Ihr Ziel war, die Gebote Gottes auch im Alltag zu halten und zu erfüllen. Sie waren überzeugt, dass Religion nicht nur was für den Feiertag ist, nicht nur was für den Tempel, sondern dass es auch im Alltag gelebt werden muss. Und dafür waren sie bereit, auf einiges zu verzichten. Sie gaben konsequent den Zehnten, 10% von allem, was sie einnahmen. Er hier gibt sogar auch noch 10% von dem, was er kauft. Sie fasteten zweimal die Woche, die nahmen das mit ihrem Glauben wirklich ernst. Und deshalb galten sie in der Bevölkerung keinesfalls als fromme Heuchler, sondern das waren redliche und aufrichtige Menschen, denen man Respekt entgegenbrachte. Darum müssen die Zuhörer Jesu aufgehorcht haben über Jesu Darstellung des Pharisäers. Der legt ihm Worte in den Mund und ihn in diese Geschichte als Negativbild rein, was so eigentlich nicht passt. Der Pharisäer hatte sich alle Mühe gegeben, alles richtig zu machen. Und hat er vielleicht sogar auch wirklich. Ich habe so gedacht, vielleicht kann man sagen, die Pharisäer damals, das waren so die Evangelikalen von damals. Ja, die geben sich wirklich Mühe, dass das alles auch im Alltag lebbar wird. Die sind uns sehr, sehr nah. Und dieser Pharisäer, der ist ganz nah dran, wirklich durch und durch ein Gerechter zu sein. Nur jetzt kommt ihm sein menschlicher Stolz dazwischen. Und Jesus sagt seinen Zuhörern, in diesem einen kleinen Moment, in dem er sich für besser hält als der andere und sich seines Gerechtseins rühmt, hat er das alles wieder verspielt. Der Zöllner hingegen tritt Gott in der richtigen, angemessenen Haltung gegenüber. Er weiß um sein Sündersein, um seine Abhängigkeit von der Gnade Gottes und wird genau dadurch, damit zum wirklich Gerechten. Fällt es Ihnen auf, dieses Urteil, das Jesus Gott über die beiden fällen lässt in seiner Geschichte, dass Gott über die beiden fällt, das hat letztendlich nichts, aber auch gar nichts mit ihren Taten zu tun, sondern einzig und allein mit ihrer Haltung Gott gegenüber. Der Zöllner ist nicht deswegen ein guter Mensch, weil er so skrupellos ist. Jesus lobt den Zöllner, weil er seine Lage vor Gott nüchtern und realistisch einschätzt. Der Zöllner weiß und bekennt, so wie ich bisher gelebt habe, das war nichts. Ich bin durchgefallen in den Augen Gottes. Ich habe einfach nichts vorzuweisen. Und so kann er sich nur noch an die Brust klopfen und sein Schicksal ganz in die Hände Gottes legen. Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Pharisäer auf der anderen Seite ist ja auch nicht deswegen böse, weil er im Alltag ein frommer Mann ist und weil er die Gebote Gottes einhält. Jesus tadelt den Pharisäer, weil er selbstgerecht ist und weil er meint, dass er sich Gottes Anerkennung bereits verdient hat. Er glaubt, dass er sich von Gott nichts schenken lassen muss. Da liegt sein Fehler. Jetzt wieder zurück zu Luthers gerechtem Sünder oder auch sündigendem Gerechten. Mit dieser Erzählung im Hinterkopf können wir uns nämlich mal genauer anschauen, was Sünde und was Gerechtsein biblisch verstanden eigentlich ist. Was ist eigentlich ein Sünder? Ich glaube, in unserem Sprachgebrauch kommt das Wort am häufigsten in einem Zusammenhang vor. Naja, vielleicht auch noch in dem, ich habe so viel Sahnetorte gegessen, ich habe mal gesündigt oder so. Aber ich habe mehr so an den Zusammenhang Verkehrssünder gedacht. Es gibt ja da sogar eine Verkehrssünderdatei in Flensburg. Was so ein echter Sünder ist, das definiert sich für uns glaube ich, meistens von daher. Jemand, der etwas falsch gemacht hat und der dieses Fehlers überführt wurde. Und da gibt es einen objektiven Maßstab, da gibt es Regeln, da gibt es Grenzen, an die man sich zu halten hat. Und deren Missachtung dann zu Strafe und zu Eintrag in diese Verkehrssünderdatei führt. So stellen wir uns, glaube ich, allgemein Sünde vor. In der Theologie wurde lange fein unterschieden zwischen der Wurzelsünde und der sündigen Tat. Aber Luther war das ganz wichtig, dass beides untrennbar zusammenhängt. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie eine riesige Felsenlandschaft unter Wasser. Manche Felsspitzen ragen über die Wasseroberfläche hinaus, die sieht man. Aber das ganze Gebirge unter der Wasseroberfläche sieht man nicht. Und so sind die sündigen Taten, die die Menschen tun, im Grunde nur die sichtbaren Spitzen des großen Felsengebirges Sünde, das da drunter liegt. Wenn wir also nur über diese Felsspitzen reden und versuchen, die einzuebnen oder abzutragen, dann verschließen wir die Augen vor der Wirklichkeit, dass das Problem eigentlich viel tiefer sitzt. Nämlich in dem Misstrauen gegenüber Gott. Ganz letztendlich. Was jetzt passiert, wenn jemand Christ wird, ist erstmal Folgendes. Zum allerersten Mal traut man sich, dieses ganze Felsengebirge überhaupt anzuschauen und zu akzeptieren, dass das zu mir dazugehört und dass ich nicht die Möglichkeit habe, das abzutragen. Und auch, dass die Spitzen, die überall rausragen, nur Äußerungen dieses tiefer liegenden Problems sind. Das Problem mit der Sünde, mit diesem unsichtbaren Felsengebirge ist jetzt, dass es uns von Gott trennt. Dass es verhindert, dass wir in Frieden mit Gott leben können. Ein Sünder ist theologisch verstanden, also nicht nur einer, der etwas Falsches tut, sondern das Wort bezeichnet den Zustand des Menschen als einen, der, sagen wir das nochmal in dem Bild, der aufgrund seines Unterwassergebirges niemals zu einem gut beschiffbaren Wasser werden kann. Total spannend und worüber sich die Theologen seit Jahrhunderten streiten, ist, was passiert mit diesem Felsengebirge bei der Taufe? Was ja sozusagen der Akt ist, wo ein Mensch wirklich Christ wird, hängt ja biblisch gesehen ganz eng zusammen, Taufe und Christwerden. Ist es danach weg? Können darum danach keine Spitzen mehr über die Wasseroberfläche rauspieksen? Wer getauft ist, tut nichts Falsches mehr, weil die Sünde in seinem Leben komplett weggewaschen ist? Ich glaube, wir würden uns das sehr wünschen. Und manche hoffen immer noch, dass das vielleicht doch so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Gott sich das vielleicht auch wünschen würde, aber die Realität ist ja leider anders. Martin Luther hat das in den wunderschönen Satz gepackt, der alte Adam muss ersäuft werden, aber aufgepasst, das Aas kann schwimmen. Da zeigt sich wieder Luthers wunderschöne, geerdete Theologie. Da ist nichts Abgehobenes, sondern eine ganz große Liebe zur Wirklichkeit. Und ich glaube, dass das die beste Voraussetzung ist, um nicht an der Realität zu verzweifeln und um wirklich in der Tiefe, im Herzen reformiert zu werden. Wenn ich über das Sündersein nachdenke, dann muss ich immer an meinen vorhin schon erwähnten heißgeliebten Großvater denken. Der war ein sehr kluger und auch sehr weiser Mann. Der wurde regelrecht verehrt von ganz vielen Leuten, gerade auch als Pastor. Ich habe den in Erinnerung als wirklich durchdrungen von Dankbarkeit und der sehr, sehr tiefen Erkenntnis, die auch immer wieder ein Bekenntnis war, es ist alles Gnade. Und ich werde nie vergessen, wie ich aus allen Wolken fiel, als er in einem unserer Gespräche, wir haben viele tiefe Gespräche geführt, und auch schon als ich ein junges Mädchen war, als er das erste Mal darauf beharrte, dass er ein Sünder sei. Er hat gesagt, was ich für Gedanken habe und wozu ich in meinen Gedanken imstande bin, das weiß zum Glück nur Gott. Für mich als junges Mädchen war das damals unvorstellbar. Der wirkte auf mich so perfekt. Und ich war überzeugt, dass man das durch ein tiefes geistliches Leben erreichen könnte, wenn man denn mal so alt ist wie er. Aber er selbst war ganz unerbittlich in seiner Einschätzung über sich selbst. An ihn muss ich oft denken, wenn ich erschreckt feststelle, was ich für Gedanken habe. Da hilft alles Getauftsein nichts. Und da nützt alles Theologie studiert haben nichts. Da stehe ich immer wieder vor meinem eigenen inneren Felsgebirge und kann nur sagen, Gott, sei mir Sünderin gnädig. Übrigens ist es ja auch so, wenn wir bei Jesus genau hinhören, erkennen wir, es würde ja noch nicht mal was nützen, alles richtig zu machen. Denn so wie wir Menschen gestrickt sind, würden wir uns ganz schnell dessen rühmen. Und uns dann damit nicht in den Spitzen, sondern vielleicht eher in den Tiefen des Unterwassergebirges verfangen. Der Dichter Eugen Roth hat diese Zweischneidigkeit in einem Vers auf den Punkt gebracht. Ein Mensch betrachtet sich einst näher die Fabel von dem Pharisäer, der Gott gedankt, voll Heuchelei, dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, sprach er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Ich finde, das macht schön deutlich, wo das Problem und wo die Gefahr liegt. Das Problem ist wirklich, wenn wir denken, unser Tun wäre der Maßstab für unser Verhältnis mit Gott. Es hat nichts damit zu tun. Das ist die tiefe reformatorische Erkenntnis Luthers. Wir selbst können den Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit nicht überwinden. Der Anspruch Gottes auf unser Leben ist ein totaler. Seid heilig. Das klappt aber nicht, weil die Wirklichkeit ist, wie sie ist. Und sie wird ja in unserer Zeit immer noch komplizierter. Wir sind so verstrickt in alles. Wir können es nicht schaffen, heilig zu sein. Aber Gott wollte ganz offensichtlich die Gemeinschaft mit den Menschen trotzdem nicht aufkündigen. Aus Liebe. Anders kann man sich das nicht erklären. Also macht er einen Plan, der dafür sorgt, dass wir Menschen ihm trotzdem recht sein können. Er macht uns sich recht. Er bringt uns zurecht. Er selbst sorgt dafür, dass wir ihm recht sein können. Und zwar nicht, indem er die Voraussetzungen in uns so verändert, dass wir ab jetzt alles richtig machen würden. Denn dann würden wir vermutlich wieder auf der Seite vom Pferd fallen, dass wir doch wieder denken würden, es läge alles an uns. Wir könnten es ihm recht machen. Das sehen wir in dem Pharisäer. Also jetzt mal praktisch auf uns geschaut. Wenn durch die Taufe wirklich dieses Felsengebirge verschwinden würde und wir nie wieder in Versuchung kämen, etwas zu tun, was gegen Gottes Willen ist, dann würde es nicht lange dauern und wir wären überzeugt, dass wir super sind. Wir bräuchten Gott nicht. Genau das ist aber das Problem, das ist die Sünde an sich, dass wir glauben, wir bräuchten Gott nicht. Und dass wir anfangen, uns selbst zu rechtfertigen. Das ist die menschliche Reaktion. Wir versuchen entweder, uns rauszureden, Erklärungen zu finden oder die Schuld jemand anderem zuzuschieben. Oder wir strengen uns an und versuchen, alles richtig zu machen und erwarten, dass Gott uns dafür lobt und uns Recht gibt. Beides verändert aber nichts. Keinen Millimeter. Wir bleiben von Gott getrennt. Mit der einen wie mit der anderen Strategie. Aber weil Gott in dauerhafter Beziehung mit uns leben will, hat er sich etwas einfallen lassen. Er hat uns ja für diese Beziehung geschaffen. Und genau das ist die Botschaft vom Kreuz. Von der Versöhnung in und durch Jesus Christus. In der Taufe werden wir in ihn hineingetauft. Das macht uns gerecht. Wir bekommen den Heiligen Geist. Nicht, weil wir ihn jetzt plötzlich verdient hätten oder so, sondern weil wir in Christus sind. Gott macht uns sich recht. Das bedeutet aber offensichtlich nicht, dass wir von einem Tag auf den anderen sündlos wären. Die Veränderung an uns Die Heiligung, die ist ein Prozess, der unser Leben lang andauern wird. Und das vermute ich heute mit gutem Grund. Gott nimmt in der Taufe nochmal das Bild, nicht dieses Felsgebirge weg, sondern vielleicht könnte man eher sagen, erfüllt mit seiner Gnade den Wasserstand so hoch auf, dass die Felsen keine Rolle mehr spielen. Er rechnet sie nicht mehr an. Und vielleicht steigt der Wasserstand auf Dauer ja so, dass immer weniger Felsen durch die Wasseroberfläche pieksen. Denken wir nochmal an den Text von dem ersten Teil, die Früchte des Heiligen Geistes. Natürlich hoffen wir doch durchaus, dass das im Laufe unseres Lebens immer mehr wird, dass das Gute durchdringt. Aber auch das wird niemals etwas an dem Verhältnis von Gott und uns ändern. Sonst wären wir ja wieder beim Pharisäer. Denn das Entscheidende ist eben, dass wir uns nicht selbst gerecht machen können. Und Gerechtigkeit ist auch nichts, was wir haben. Wir können die nicht in die Tasche stecken oder an die Wand hängen, sondern sie geschieht. Gottes Gerechtigkeit geschieht an uns. Wir sind darin Empfangende. Wir sind einfach passiv. Wir können uns fallen lassen in die Gnade Gottes. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der Reformation. Luther sagt, unser Leben als Christen ist ein ständiges Zurückkriechen in die Taufe. Täglich zurück in die Taufe, also an den Punkt, wo Gottes Gnade uns ihm recht gemacht hat. Das ist nötig, wenn wir mal wieder nicht so gehandelt haben, wie wir es selbst richtig gefunden hätten. Und es ist genauso nötig, immer dann, wenn wir denken, ja, ich hab's. Und wir können alles so toll und wir machen alles so gut. Solange wir leben, gilt diese tröstliche Einladung. Lass dich täglich in die Gnade Gottes fallen. Verzweifle nicht daran, wo dein Leben der Gerechtigkeit noch nicht entspricht, die dir geschenkt ist. Wo vielleicht mal wieder eine Felsspitze durch die Wasseroberfläche gepiekst ist. Vielleicht ist es ja so, da wo es piekst, da merken wir, dass wir Gott nötig haben. Könnte es nicht sein, dass dieses Bewusstsein letztendlich genau dafür da ist, uns anhaltend vor Augen zu führen, dass wir Gottes Gnade bedürfen und uns darum immer in der engen Beziehung zu ihm zu halten? Auf jeden Fall lehrt Jesus uns in dem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, dass Paulus in vielen seiner Briefe, was Paulus auch in vielen seiner Briefe lehrt und was Martin Luther an ganz vielen Stellen seines Werkes, seines Lebenswerkes schreibt, dass es eben nicht darauf ankommt, was wir tun oder getan haben, sondern nur auf Gottes Gnade. Epheser 2, Vers 8 und 9, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Wir sind gerecht gemacht. Punkt. Gott sagt von sich aus ja zu einem Menschen. Er sagt, du bist mir recht. Das heißt, wir sind Gerechte, sobald wir uns seiner Gnade anvertrauen. Das bedeutet auch, dass wir die Wirklichkeit unseres Lebens anschauen können, dass wir nichts vorspielen müssen. Und es bedeutet, dass wir neben unserem Wunsch, gottgemäß zu leben, immer auch unser eigenes Scheitern mitdenken und einkalkulieren. Das hilft, um geerdet und um demütig zu leben, in einem angemessenen, gerechten Verhältnis zu Gott. In diesem Sinne sind und bleiben wir Sünder, aber eben gerechte, gerecht gemachte Sünder aus Gottes Gnade. Amen.